SWR 2 Tandem.
Mit Martina Kögel. Schönen guten Abend. Heute mit einer Fußballausgabe von SWR 2 Tandem. Wir gucken dabei aber auf den Fußball aus einer eher ungewöhnlichen Perspektive. Unser Gast ist eine Frau, die Ende der 1950er Jahre in eine fußballverliebte Familie hineingeboren wurde, hat also gekickt in einer Zeit, als der Deutsche Fußballbund seinen Clubs Frauenfußball noch ausdrücklich verboten hat. Trotzdem blieb sie dabei und hat als eine der ersten Frauen in Deutschland eine Trainerlizenz für den Leistungsbereich gemacht. Einer ihrer Söhne ist später selbst Fußballprofi geworden und sie hatte mehrere Jahre lang eine Agentur, die junge Fußballtalente auf dem Weg Richtung Traum-Fußballprofi betreut hat. Ganz herzlich willkommen, Petra Steinhöfer.
Ja, hallo, Frau Kögel.
Sie sind jetzt Anfang 60. Wie viele Wochenenden Ihres Lebens haben Sie an oder auf Fußballfeldern verbracht? Vielleicht so in Prozent, was glauben Sie?
Oh Gott. Wochen, Monate, Jahre, ich kann es nicht beziffern. Ich weiß nur, dass es mindestens 90% in meinem Leben ausgemacht hat. Ich bin gewissermaßen auf dem Fußballplatz aufgewachsen. Vorher immer beim Vater dabei, der die höchste Amateurliga gespielt hat. Später dann mit 12, als ich selber anfing, dann war ich auch ständig auf dem Fußballplatz, in den Sportschulen, Auswahlen unterwegs. Ja, und später waren es die Kinder.
Und können Sie sagen, welche Rolle, die Sie im Fußball hatten? Also Sie haben es gerade schon gesagt, Spielerin, Trainerin, in Anführungszeichen Soccer-Mom und dann Spielerberaterin. Sie haben viel erlebt. Welche Rolle war am erfüllendsten von all denen? Was hat am meisten Spaß gemacht?
Das mit den eigenen Kindern in der Wichtelmannschaft. Wir haben mit dieser Mannschaft angefangen. Da waren die Kinder im Kindergartenalter und haben sie begleitet, bis sie 14, 15, 16 waren. Das war die erfüllendste Zeit, ja, ganz sicher.
Und was ist für Sie die größte Kehrseite in Ihrer Fußballerfahrung?
Ja, dass der Fußball zu dominant ist. Es bleibt kein Platz mehr für irgendetwas anderes, weder für Kultur noch andere Freizeitgestaltung. Es wird, wenn ein Kind diesen Weg einschlägt, wird es die ganze Familie brutalst beeinflussen, den ganzen Ablauf. Die Geschwister müssen mitziehen, die Eltern sowieso, die Großeltern werden eingespannt. Also der Fußball bestimmt ab diesem Moment einfach alles.
Frau Steinhöfer, Sie sind 1958 geboren in Weißenburg in Mittelfranken, Fußballprovinz. Die großen Clubs im Umkreis waren in Nürnberg, in Fürth, in Augsburg und in Ingolstadt. Wie sind Sie selbst jetzt zum Fußball gekommen? Der Vater war, Sie haben es glaube ich gerade schon angesprochen, ne?
Der Vater war ein Fußballbegeisterter von Kindesbeinen an. Und bei uns war in der Familie Fußball schon immer präsent, teilweise sogar überpräsent. Ich bin da so reingerutscht, weil ich praktisch mein ganzes Leben lang auf dem Fußballplatz verbracht habe. Zuerst nur als Zuschauer.
Haben dem Vater zugeschaut?
Im Vater zugeschaut. Es gab keine Frage, wie das Wochenende verbracht wurde in meiner Familie. Das war ganz normal, dass man am Sonntag auf dem Fußballplatz war. Das war auch die Zeit dann später, als ich so 10 war, dass es so die ersten Gaudi-Spiele für Damen gab, für Frauen. Daraus hat sich dann aber der Wunsch entwickelt der Frauen, dass sie genauso Fußball spielen wollen wie die Männer.
Und was heißt Gaudi-Spiele?
Einfach so zu Fasching oder zu Kirchweih haben die Spielerfrauen ein Spiel bestritten.
Okay.
Ich kann es nicht mehr so genau sagen, war es gegen Männer oder ich glaube, es war Frauen gegen Frauen. Und war natürlich Mods Gaudi für die Männer. Klar, die Frauen konnten ja Fußball spielen. Nicht wirklich, aber der Wunsch war dann da und es hat sich ja bundesweit der Wunsch geregt von den Frauen oder bei den Frauen, dass sie auch Fußball spielen wollen.
Und Ihr Vater hat aber auch selbst bei Ihnen zu Hause im Ort einen Damensportclub gegründet. Mhm. Wie kam es dazu?
Ja, weil uns kein Verein richtig wollte als Damenmannschaft. Mhm. Die waren immer noch in der Gaudi-Mannschaft-Position und so wirklich einen Spielbetrieb oder Geld ausgeben für Trikots, das wollte kein Verein so richtig. Auch den Spiel oder den Platz überlassen, das hat nicht funktioniert. Und so haben sich meine Eltern gedacht, ja, gründen wir eben einen eigenen Verein. Und der besteht heute noch.
Und da haben Sie dann sozusagen so gut Fußball spielen gelernt und auch Mitstreiterinnen gefunden, dass Sie in eine Auswahl kamen. Welche Auswahl gab es denn damals schon? Weil von Seiten des DFB war ja Frauenfußball ausdrücklich verboten, ich glaube bis 1970.
Ja, das ist richtig. Nur in der Zeit, als ich anfing, war ja schon Mitte 70er Jahre. Da fing man dann in Bayern zumindest, weiß ich das, schon an mit Frauenfußball-Lehrgängen, mhm. was dann die Krönung noch war, dann Frauenfußball-Trainer-Lehrgang, mhm. den ich den ersten dann mitgemacht habe. Und mit dieser Verbandsauswahl wurden dann auch sogar internationale Spiele bestritten. Also wir hatten in Deutschland unsere Spiele, unsere Länderspiele und eben Österreich, Schweiz und Ungarn.
Also Sie waren in der bayerischen Verbandsauswahl und haben mhm. auf der Ebene dann auch Auslandsspiele absolviert.
Genau. Und das war das Höchste, was man eigentlich spielen konnte in dieser Zeit. Nationalmannschaft war ja noch nicht.
Ja, und wie ging es dann weiter mit Ihrer Fußballlaufbahn, Leidenschaft? Sie haben selbst einen Trainerschein gemacht. Mit welcher Absicht?
Wenn ich ehrlich bin, zu der Zeit mit keiner richtigen Absicht. Ich habe mitgemacht, weil ich eh schon daheim war, da unten in München. Mhm. Ich hatte an keine, speziell nicht an irgendeine Trainerlaufbahn gedacht, hat sich aber dann schon als vorteilhaft erwiesen, später, als es mit den Kindern losging.
Genau, Sie haben dann als fußballbegeisterte Frau Kinder bekommen und da ja auch der Vater und Großvater enthusiastische Kicker waren, war das nicht überraschend, dass bei Ihren Kindern ja. sich das Ganze fortgesetzt hat?
Richtig, obwohl das von uns überhaupt nicht forciert wurde. Mein Mann und ich, wir waren immer der Meinung, unsere Kinder können jede Sportart ausüben. Es muss nicht unbedingt Fußball sein, irgendwie so eine Vorahnung hatten wir wahrscheinlich schon. Aber es ist einfach kein Weg dran vorbeigegangen. Wir hatten einen großen Garten dann. Der Garten war fast täglich mit 6, 8 Jungs voll und
wurde Fußball gespielt.
Das sind die Straßenfußballer gewesen, ja.
Frau Steinhöfer, Sie haben 2 Söhne und eine Tochter. Sie haben gesagt gerade, dass mit dem Fußball, das hat sich im Grunde automatisch ergeben. Sie hatten im Garten die kickenden Jungs. Wann war das denn klar, dass es in den Leistungsbereich geht bei Ihren Söhnen?
Das hat sich so abgezeichnet bei unserem Ältesten, bei unserem Tom mit 12, 13. Der hat unglaublich viele Tore damals geschossen, war ein Linksfuß, körperlich genau richtig. Und er war einfach unterfordert in unserer Mannschaft damals, in unserer Jugendmannschaft.
Und welcher Verein war das?
Das war der DSC Weißenburg.
In Weißenburg, genau.
Dieser Verein, den meine Eltern gegründet
genau.
hatten. Und dann habe ich ihn damals gefragt, ja, was möchtest du? Möchtest du lieber nach Schwabach oder nach Nürnberg? Und dann hat er gesagt, ja, wenn es geht, gehe ich zum Club. Ja,
nach Nürnberg.
Dann bin ich halt los, ja, nach Nürnberg, zum 1. FC Nürnberg.
Und dann, haben Sie gesagt, ging es Richtung Club, also Richtung Nürnberg. Das heißt?
Ja, er wurde sofort von dem Trainer, den ich angesprochen habe, aufgenommen. Linksfuß und Torjäger sind immer gefragt.
Aufgenommen heißt dort in die Fußballakademie?
In dieses Nachwuchsleistungszentrum mhm. bei dem damaligen Trainer Dr. Hugo Faul, der hervorragender Pädagoge auch war. Das war aber dann auch der Einzige bei unserem Tom, der das Prädikat sehr gut verdient hat. Bei ihm haben wir dann wirklich schlechte Erfahrungen mit Trainern und Funktionären machen müssen.
Lassen Sie uns gerade einen Schritt zurücktreten. Nachwuchsleistungszentrum, das ist sozusagen die Leistungsförderung der Bundesliga-Mannschaften, die Nachwuchsleistungsförderung für ganz junge Spieler. Wann wird da angesetzt? In welchem Alter?
Jetzt schon sehr, sehr früh. Damals waren es so das Alter 12, 13, 14. Heute holen sie es ja schon mit 6 Mit 6 Jahren, 8 Jahren, 10 Jahren. Viel zu früh.
Kommen die Clubs auf die ganz jungen Kicker zu.
Genau.
Und jetzt kommen wir nochmal zurück. Also Sie hatten den einen Sohn, Tom, der war in Nürnberg in den Nachwuchsmannschaften und Ihr anderer Sohn, Markus, bei dem war es ein ähnlicher Werdegang, oder?
Markus war ja 4 Jahre oder ist ja 4 Jahre jünger als sein Bruder. Er hat aber immer in seinem Jahrgang mitgespielt und war wirklich ein richtiges Ausnahmetalent. Der war natürlich immer dabei in Nürnberg und hat dort, wie das Kinder halt so machen, auch so gekickt dort in der Pause, vor dem Spiel, nach dem Spiel vor seinem Bruder. Und dabei haben sie ihn entdeckt und wollten ihn dann auch schon mit 13 wollten sie ihn haben. Nach den schlechten Erfahrungen, die ich mit seinem Bruder gemacht habe damals, war ich voll dagegen.
Was für schlechte Erfahrungen waren das konkret?
Dieser Umgang mit den Jugendlichen. Von den Trainern, genauso wie von den Funktionären. Das heißt ja immer, ja, Schule geht vor, aber es geht eigentlich nur um die Interessen vom Verein. Und sehr schlechte Erfahrungen mit Trainern gemacht, die auf Jugendmannschaften einfach nicht losgelassen werden dürften.
Also denen die pädagogischen Fähigkeiten dann doch in ihrer Wahrnehmung nach gefehlt haben.
Die absolut gefehlt haben, ja. Also da wird auch wenig drauf oder wurde damals zumindest sehr wenig drauf geachtet oder gar nicht. Heutzutage, ja, wenn Stimmen schon laut, die sagen, also da müsste man mehr Augenmerk drauf legen, aber auch in der Ausbildung kommt es viel zu kurz.
Verstehe. Schein. Ja. Jetzt die Zeit, über die wir reden, als Ihre Söhne in den Nachwuchsleistungszentren waren, das war so um 2000 rum, kurz vor 2000, richtig?
Ja, richtig. Markus, ja, 99 kam er zum FCN.
Und war wie alt?
13.
Und vielleicht machen wir es daran mal plastisch. Wie sah denn der Alltag Ihres Sohnes aus? Also der war in Weißenburg in der Schule und musste aber zum Training nach Nürnberg dann.
Richtig.
Wie sah das aus?
Wir wohnen am Stadtrand. Das sind also schätzungsweise 3 Kilometer bis zum Bahnhof. Er kam also von der Schule heim. Ich habe immer versucht, ein Mittagessen auf den Tisch zu kriegen, obwohl 3 Kinder zu 3 verschiedenen Zeiten heimkamen und der Mann dazu. Dann schnell Trainingstasche packen, eben noch kurz essen und dann ging es los mit dem Fahrrad zum Bahnhof. Von dort aus mit dem Zug nach Nürnberg und am Hauptbahnhof ging es dann entweder per Bus noch gar bis zum Trainingsgelände oder mit der S-Bahn.
Und
Lernen war nur möglich im Zug oder abends, nachdem er heimkam. Das war dann meistens so am Anfang 7:30, 8:00 und später wurden dann die Zeiten immer später. Also sie kamen am Schluss dann um 10:30 heim,
und
als
wie
sie
hat
schon
das,
älter waren.
Wie hat es mit Schule dann noch geklappt oder auch mit Freunde treffen?
Freunde treffen ist nicht mehr und das ist das größte Problem, dass sie ihren Freundeskreis daheim, den sie jahrelang aufgebaut haben, der praktisch komplett wegbricht. Die neuen Freunde sind dann die Mannschaftskameraden.
Und das sind dann gleichzeitig aber auch die Konkurrenten, ne?
Teilweise, ja, teilweise. Nicht alle, ganz klar. Wenn ich heute Stürmer bin, ist der Verteidiger nicht unbedingt mein Konkurrent, ne?
Und Ihre Kinder oder Ihre Söhne haben das unterschiedlich weggesteckt. Ihr Sohn Tom hat mit 17 mit dem Ganzen aufgehört. Und Ihr Richtig. Sohn Markus Steinhöfer, der hat es dann tatsächlich geschafft, hat 15 Jahre lang als Profi gespielt. War das dann der wahr gewordene Traum oder sieht es doch nur von außen so aus?
Nein, für den Markus hat sich, glaube ich, schon ein Traum erfüllt. Ganz sicher. Thomas hat es für sich, es sind auch 2 vollkommen verschiedene Charaktere, meine Söhne. Und Thomas hatte auch noch viele andere Talente, die er einfach nicht mehr ausleben durfte und konnte. Und diese Fremdbestimmtheit hat er überhaupt nicht verkraftet. Er sagt, das will er so nicht, er will so nicht leben und hat wirklich kurz vor Saisonende alles hingeworfen, was für uns als Familie schon erstmal ein Schock war, klar.
Weil man eben bis dahin alles auf Fußball ausgerichtet hat.
Genau, und auch bei ihm. Und es war aber das einzig Richtige bei ihm, was er tun konnte. Anders bei Markus. Markus ist sehr anpassungsfähig. Und er hatte wirklich Riesenglück in seiner Jugendzeit mit Trainern. Er hat immer die richtigen Trainer erwischt und da ging das alles wesentlich leichter bei ihm.
Also das heißt, das Talent hatten sie beide, aber ihr jüngerer Sohn hatte die Anpassungsfähigkeit und eben auch das Glück, von den richtigen Trainern im richtigen Moment gesehen zu werden.
Genau so ist es. Und das ist auch alles entscheidend, den richtigen Trainer beim richtigen Verein zum richtigen Zeitpunkt zu bekommen. Mhm. Das ist so alles entscheidend zum Talent, zum Durchhaltevermögen, dass man das Grundlagen sind, um diesen Weg erfolgreich zu bestreiten. Aber letztendlich, ob ich es dann bis oben rauf schaffe, das hängt so viel von anderen Menschen ab, vom Trainer, von Funktionären, vom Verein, dass man das Talent alleine nicht reicht.
Rund 10.000 Teenager sind gerade in Deutschland in den Nachwuchsleistungszentren der Bundesliga-Clubs, träumen von einer Profikarriere, wie das zum Beispiel bei Timo Werner oder Kai Havertz gelaufen ist, die aus dem deutschen Nachwuchssystem kommen und jetzt für den FC Chelsea spielen. Nur, jedes Frühjahr wird gesiebt und nur wenige der jungen Talente kommen weiter. Das liegt in der Natur der Sache, aber weil es um viel Geld geht, ist der Druck schon auf 10-, 12-Jährige groß, größer als das für Kinder vielleicht gut und wünschenswert ist. Mein Gast heute in SWR 2 Tandem ist Petra Steinhöfer. Sie hatten ja selber bei ihren Söhnen erlebt und erfahren und teilweise auch ein bisschen erlitten, wie das lief in der Nachwuchsspielerförderung. Was wollten Sie mit Tutor Karrierebegleitung, also mit Ihrer eigenen Agentur, was wollten Sie anders machen?
Ich wollte auf die Sorgen und Nöte der Familien eingehen. Wenn Sie heute eine normale Berateragentur für Ihren Sohn einer Berateragentur beitreten, dann wird er sich nur darum kümmern, um einen neuen Verein oder um Konditionen.
Also Vertragskonditionen.
Vertragskonditionen. Und ich wusste aber, dass die Spieler erst recht in der Anfangszeit Hilfe brauchen, die Spieler und ihre Familien, alles zu koordinieren, Schule, Training, die Probleme mit den Trainern, mit Funktionären, mit Mitspielern, Fahrprobleme, die ja ganz enorm sind. Es ist eigentlich jeden Tag irgendwas, was zu bewältigen ist. Und in diese Lücke wollte ich eigentlich stoßen mit unserer Agentur.
Und da einfach Hilfe.
In einem Alter, Starthilfe, genau, in einem Alter, an der sonst keine Berateragentur dran denkt, irgendwas zu investieren.
Und ab wann kommt denn bei so einer Fußball-Talenteförderung eigentlich Geld ins Spiel? Also Sie haben gesagt, die Bundesliga-Clubs gucken heutzutage schon ganz junge Spieler an, also teilweise sogar unter 10. Aber wann kommt Geld ins Spiel und wann beginnen sich Spielerberater normalerweise einzubringen oder einzumischen?
Ja, allerfrühestens in der U19, also kurz vorm Eintritt in den Erwachsenenfußball. Erst dann fließt eigentlich Geld, außer sie hätten ein super, super Ausnahmetalent. Ich weiß nicht, wie es dann läuft, aber normalerweise ist erst Geld zu verdienen, wenn sie im Seniorenbereich spielen.
Aber wenn die Jungen, die bei den Nachwuchsleistungszentren der Bundesliga-Vereine spielen, wenn die den Verein wechseln, dann ist es doch auch schon so ein richtiger Transfer, wo Ausgleichszahlungen laufen müssen, oder?
Da hat ja der DFB sich was einfallen lassen, weil da hat der Berater ja gar nichts davon. Man möchte ja möglichst die Jugendlichen in dem jeweiligen Verein behalten, also dass die gut dotierten Vereine den Kleinen ihre guten Spieler nicht wegnehmen können. So hat man so Ausbildungsentschädigung, glaube ich, eingeführt in den Jahren, als ich die Spieler beraten habe, wo der abwerbende Verein, dem Verein, mit dem sich der Spieler befunden hat, schon gutes Geld zahlen muss. Aber der Berater hat da in dem Fall noch gar nichts. Mhm. Also es geht wirklich erst im Erwachsenenalter los,
okay,
wo der Berater explizit aushandelt mit dem Verein, was er an Provision bekommt. Und es bewegt sich so plus minus um die 10% des Jahresgehaltes.
Sie haben Ihre Agentur rund 10 Jahre betrieben, von 2010 bis 2020 ungefähr. Sie haben, wenn ich das richtig verfolgt habe, 10 Spieler betreut, 2 davon aus Ihrer Stadt. Was ist aus denen geworden? Was konnten Sie für die tun?
Der eine spielt überhaupt nicht mehr. Der andere hat mit 20 auch für sich beschlossen, jetzt einen vollen Schnitt zu machen, weil die Chancen darauf, dass er wirklich noch in die Bundesliga kommt, sehr, sehr gering war. Und er hat das einzige Richtige getan. Er hat gesagt, so bis hierher und nicht weiter, hat jetzt einen Beruf erlernt in der Firma seines Vaters und spielt jetzt ganz glücklich in seinem Dorfverein wieder, hat wieder Spaß am Spiel bekommen, den er 2018 vollkommen verloren hatte damals. Es ist unglaublich schwer, einen Verein für einen Spieler zu finden, der kein Torjäger ist oder ein überragender Spieler an sich ist.
Welcher Spieler war das jetzt?
Das war der Nico Reislöhner.
Nico Reislöhner, der war aus Ihrer Stadt, hat sich an Sie gewendet und den haben Sie dann zunächst in ein Nachwuchsleistungszentrum vermittelt. Aber sozusagen, da hat es zur großen Karriere nicht gereicht.
Nee, ich muss korrigieren. Okay. Das Nachwuchsleistungszentrum ist selbst an die Familie damals rangegangen. Erst danach kam die Familie auf mich zu.
Weil Sie eben erfahren waren und bekannt durch Ihren eigenen Sohn.
Genau.
Und Sie haben Ihren Spieler dann wie lange betreut, begleitet?
Ja, bis er 20 war, also circa 6 Jahre. Vermittelt habe ich ihm dann einen Verein, in dem er in der Jugend noch die letzten 2 Jahre gespielt hat und war dann auf der Suche nach einem neuen Verein. Und das hat sich so schwierig gestaltet, dass er wirklich dann, ich hätte einen Verein für ihn gehabt, aber es war halt auch wieder Regionalliga nur. Es war für Regionalliga relativ gut bezahlt, aber so gering, dass man davon eigentlich seinen Lebensunterhalt nicht davon bestreiten kann, geschweige denn eine Familie gründen.
Also er ist dann ein Beispiel dafür, wie man sozusagen einige Jahre oder die Hauptjahre seiner Jugend vollen Einsatz bringt, aber dann doch nicht so weit oben landen kann, wie man sich das gewünscht hat.
Ja, genau so ist es. Man gibt eigentlich seine ganze Jugend, also das Normale, wie ein Jugendlicher so die Zeit zwischen 14 und 20 verlebt, das stellt man vollkommen hinten an. Man gibt eigentlich alles für den Fußball auf und wenn du dann den Lohn nicht erhältst, dann ist es so frustrierend, also dass man wirklich die Lust am Fußballspielen verliert.
Das klingt, als hätte es auch Sie tatsächlich sehr mitgenommen.
Das hat mich sehr mitgenommen, ja, weil ich diese Verhaltensweisen der Funktionäre einfach nicht nachvollziehen konnte. Es ging damals bei dem Verein dermaßen ungerecht dazu. Nur ein Beispiel, er war in der U21 in einer überragenden Form. Im Oktober, November. Und dann kam die Order an den Trainer, er muss jetzt sämtliche jüngere Jahrgänge spielen lassen, die Älteren bleiben auf der Bank. Da zählt die Leistung nicht, sondern da zählt das, was von oben kommt.
Also das heißt, für den Spieler, für Eltern, für Berater von Spielern sind einfach die Entscheidungen des Vereins, der Trainer, oft nicht nachvollziehbar. Und daher kann ein Gefühl von Ohnmacht entstehen. Jetzt wollte ich noch auf einen anderen Ihrer Spieler eingehen, weil Sie hatten ja einen als Talent früh gefördert, der heute noch in der Bundesliga spielt. Marius Wolf.
Das war mein bestes Pferd im Stall, sage ich immer. Ja, lief am Anfang katastrophal. Er hat sich uns als Tutorteam immer als überragenden Spieler dargestellt. Aber das wollte damals bei seinem Verein keiner sehen, keiner wahrhaben. Er hatte nur einen Trainer, der das genauso gesehen hat wie wir, aber den hatte er eben nur ein Jahr. Und der folgende hat ihn einfach komplett fallen lassen. Und wir haben ihm gesagt, das muss doch jeder sehen, was da für ein Riesentalent hinter ihm steckt. Er war nur körperlich noch nicht ganz so weit wie die anderen, noch kein Muskelaufbau und so weiter. Aber von der Technik, vom Spielverständnis war der überragend, der Marius. Und so haben sie ihn einfach gehen lassen. Und er kam dann bei 1860 unter durch Wolfgang Schellenberg, der ihn als Trainer beim FCN kannte.
Also er kam von Nürnberg zu 1860 München.
Genau, und dort hat er dann richtig durchgestartet. Man hat es vorher versucht, nebenher in Anführungszeichen noch eine Ausbildung zu machen bei der Bank, aber das hat sich dann relativ schnell herausgestellt, es war einfach unmöglich zu schaffen. Und so hat er sich wirklich mit 16,5, 17 voll auf den Fußball konzentriert und es ist ihm dann tatsächlich der Durchbruch gelungen. Und es war bloß leider dann so, dass er dann Begehrlichkeiten geweckt hat bei anderen Spielerberatern. Und er hat dann unsere Agentur verlassen, kurz bevor das erste Geld geflossen wäre. Heute ist er mehrere Millionen Euro wert und es würde uns der eine Spieler schon reichen.
SWR2-Tandem mit Petra Steinhöfer, Ex-Fußballspielerberaterin und Protagonistin auch in einem aktuellen Fußball-Sachbuch des Schriftstellers und profilierten Fußballjournalisten Ronald Reng. Es heißt Der große Traum, drei Jungs wollen in die Bundesliga. Und darin hat er Sie, Frau Steinhöfer, und drei Ihrer Spieler von 2013 bis 2019 begleitet. Und das Ganze fing damit an, dass Sie ihn nach einer Lesung angesprochen haben. Wie war das genau?
Richtig, es war ganz nett. Im kleinen Zeitungscafé in Nürnberg hat er diese Lesung gehalten. Und am Schluss sagt er so, ach, wenn übrigens jemand ein Thema hätte für ein neues Buch, der kann es gern äußern. Und mich hat ja diese Frage schon lang umgetrieben, ein Buch über diese Probleme im Jugendfußball zu schreiben. Mhm. Und da denke ich mir, okay, sprichst du mal an. Habe ihn angesprochen und schaut er mich so an und sagt, okay, Frau Steinhöfer, ich melde mich. Hört sich interessant an. Und zwei Tage später kam dann wirklich der Anruf. Und seitdem hat er dann meine Jungs begleitet. Er hat sich drei ausgepickt und er hatte ein sehr gutes Händchen bewiesen, weil er zum einen der Profi, der es geschafft hat, in Anführungszeichen.
Marius Wolf.
Einer,
spielt jetzt bei Dortmund, genau.
Genau, Hertha BSC in Köln war auch, in Frankfurt. Und einer hat ganz aufgehört, das war der Foti Katidis mit 2021. Und Nico Reislöhner, der die berufliche Laufbahn dann eingeschlagen hat.
Und müssen wir der Vollständigkeit halber vielleicht noch sagen, Fotios Kadidis spielt nicht mehr Fußball, aber hat jetzt einen Beruf als Versicherungsvertreter, in dem er zufrieden ist. Und Nico Reislöhner, von dem haben wir gerade schon gesprochen, der arbeitet jetzt auch zufrieden als Fliesenleger.
Als Fliesenleger, macht jetzt seine Meisterschule und wird sicherlich in der Firma seines Vaters dort Karriere machen. Ja, die Fußballkarriere hat er an den Nagel gehängt, auch zu Recht. Und er wird so seinen Weg machen.
Sind diese Jungs eigentlich zufrieden? Sind die versöhnt damit, dass sie kein Fußballprofi geworden sind und zufrieden mit dem, was sie jetzt haben?
Also bei Nico Reislöhner habe ich absolut das Gefühl. Bei Fotios weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass er schon enttäuscht ist. Ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm. Er lebt ja mittlerweile in München oder hat in München zumindest gelebt. Aber dass es erstmal schon eine große Enttäuschung ist, davon kann man ausgehen. Also man braucht schon eine ganze Weile, bis man sowas verdaut hat, weil es immer eine gefühlte Niederlage ist. Man hat seine Identität, die einen jahrelang als Fußballer begleitet hat, in dem Moment verloren. Man fühlt sich vielleicht als Versager. Ja, es ist ein großer Lebenstraum zerplatzt.
Und wie ist es für Sie, die Sie diesen Lebenstraum ja auch geteilt haben, Jahre und Ihre Lebenszeit da auch reingesteckt haben? Wie ist es für Sie, diese Jungs loszulassen?
Das fiel mir am Schluss überhaupt nicht mehr schwer, weil ich selber auch unheimlich genervt war. Ich musste erkennen, dass mit ehrlicher Arbeit eigentlich nichts zu gewinnen war. Die Art, wie im Fußballgeschäft, in dem Fußballzirkus gearbeitet wird, das ist leider, was heißt leider, das ist nicht meine Welt, ja, so wie ich sie kennengelernt habe.
Also Sie sind als junge Frau leidenschaftlich selber zum Fußball gekommen und wollten dann Laufbahnen begleiten und möglich machen, aber sind in der Ernüchterung gelandet.
Ich bin vollständig ernüchtert, ja, und ich werde nicht müde, wirklich Eltern zu warnen, diesen Weg einzuschlagen. Vor allem sehe ich wirklich mit größter Besorgnis, dass die Kinder wirklich jedes Jahr jünger werden, die in die NLZs gebracht werden.
Nachwuchsleistungszentren.
Die Eltern haben keine Ahnung, auf was sie sich da einlassen. Und mein großer Traum wäre ja wirklich, durch Deutschland zu tingeln und dort Aufklärungsarbeit zu machen. Die meisten nehmen es mir immer nicht ab, sagen ja, aber wenn das doch so selber will, der Junge. Meistens sind es die Väter, die nicht hören wollen, welche Problematik sich damit auftut.
Also das heißt, der Ehrgeiz der Eltern sollte ein bisschen eingedämmt werden, weil die Nachwuchsleistungszentren aus ihrer Erfahrung die Versprechen, die sie machen, auch was die Betreuung und Umsorgung der Kinder angeht, in den jungen Jahren nicht einlösen können?
In den meisten Fällen ist es so. Und wir haben es ja gerade schon mal angesprochen mit den Trainern. Es sind nicht alle Jugendtrainer schlecht, aber es gibt viel zu viele schlechte. Es gibt keine 100 Norbert Elgerts von Schalke 04, dieser legendäre U19-Trainer, der allen Verlockungen widerstanden hat, im Profibereich zu arbeiten. Oder auch Wolfgang Schellenberg ist ein begnadeter Jugendtrainer. Aber davon gibt es viel zu wenige. Und der Preis, den die Familien dafür zahlen und auch die Spieler mit ihrer teilweise verlorenen Kindheit, ja, der ist einfach zu hoch für die Chance, dass es überhaupt klappen kann. Die einen sagen, einer von 1000 schafft es in dem Profibereich, andere sagen wieder einer von 100. In der Mitte wird wahrscheinlich die Wahrheit liegen.
Und wie problematisch war es, dass Sie sich als Frau in dieses Business der Spielerberatung eingeklinkt haben?
Ja, da habe ich seltsamerweise keine negativen Erfahrungen gemacht, bis auf eine. Also ein Spieler, der schon älter war, der hat tatsächlich sich einen Berater gesucht, weil er von seinen Mitspielern gehänselt wurde, dass er eine Frau als Beraterin hatte. Aber es war kein großer Schaden, also es war im Regionalliga-Bereich. Aber ansonsten von den Funktionären, auch von Trainern, wurde ich durchaus ernst genommen, zumindest hatte ich den Anschein. Da habe ich persönlich keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Trotzdem haben Sie dann einen Schlussstrich gezogen unter Ihre Fußballspieler-Beratungsagentur. Mit dem letzten Spieler war dann Schluss 2018. Welche Rolle spielt Fußball jetzt im Moment in Ihrem Leben?
Keine mehr. Also ich habe es ähnlich gehandhabt wie Fotios Katidis. Ich habe dem Fußball jetzt so ziemlich komplett den Rücken gekehrt und gehe jetzt meiner Leidenschaft nach, die ich schon ein Leben lang habe, nämlich Natur genießen und arbeiten in der Natur.
Als was?
In der Landschaftspflege, in der Denkmalpflege. Da fühle ich mich total zu Hause, bin draußen, genau wie beim Fußball zwar, aber eine ganz andere Atmosphäre. Ich bin frei und absolut nicht mehr fremdbestimmt.
Und beschäftigen sich jetzt mit ungepflegtem Rasen und nicht mehr mit dem ganz kurzen Rasen.
Mit Wiesen, ja.
Wiesen statt
mit
Rasen.
Mit Wiesen statt Rasen, genau.
SWR 2 Tandem war das mit der Ex-Fußballspielerberaterin Petra Steinhöfer. Danke, dass Sie bei uns waren.
Danke auch.
Wenn Sie den Weg von Petra Steinhöfer und ihren drei Schützlingen in Richtung Fußballprofi nochmal ausführlich nachlesen wollen, können Sie das im Buch von Ronald Reng. Die Langzeitbeobachtung heißt Der große Traum, drei Jungs wollen in die Bundesliga, ist erschienen im Pieper Verlag. 528 Seiten, kostet 22 Euro. Die Redaktion der Sendung hatte Elinor Krogmann, Technik Andrea Gress. Ich bin Martina Kögel und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.